Unterstützt Detektor FM bei einem Crowdfunding für eine neue Sendung am Vormittag. Alle Infos auf detektor.fm/crowdfunding.
Was passiert, wenn Kriege in Vergessenheit geraten? Im Jemen schwelt schon seit Jahren der Konflikt zwischen der Regierung und den schiitischen Houthi-Rebellen. In den Medien findet der nur wenig Beachtung und das, obwohl schon vor Monaten Warnungen vor einer humanitären Katastrophe aus dem Land kamen. Erschreckend große Teile der Bevölkerung leiden akut Hunger. Dazu kommen heftige Tropenstürme, die große Schäden an der Infrastruktur hinterlassen haben. Man hört schon aus verschiedenen Richtungen, der Jemen würde zu einer Art neuem Syrien werden. Inwieweit das stimmt, darüber möchte ich mit Marie-Christine Heinze sprechen. Sie ist Vorsitzende des Center for Applied Research in Partnership with the Orient, kurz CARPO, in Bonn. Guten Tag, Frau Heinze.
Guten Tag.
Was sagen Sie zu dem Vergleich? Wird der Jemen ein neues Syrien?
Ich denke, dass wenn die Verhandlungen, die jetzt im Dezember aller Voraussicht nach in Genf geführt werden sollen, wenn die nicht kurz- und mittelfristig zum Erfolg führen, dass dann durchaus die Chance besteht, dass der Jemen zu einem weiteren Syrien wird. Wir können gerade im Hinblick auf die humanitäre Lage, die Sie angesprochen haben, allerdings schon jetzt sehr starke Parallelen zu Syrien ziehen. Es gibt Leute, die bei den Vereinten Nationen arbeiten, die schon vor ein, zwei Monaten gesagt haben, dass der Jemen nach 5 Monaten Krieg aussieht wie Syrien nach 5 Jahren. Also eine sehr, sehr schwierige Lage. Aber sollte der Konflikt weiter andauern und dessen sind sich auch alle Parteien bewusst, kann der Jemen tatsächlich schon im Jahr oder so aussehen, wie Syrien es jetzt tut. Und dann wird es richtig, richtig schwierig, diesen Konflikt noch zu beenden.
Wie könnte in Genf dagegen gearbeitet werden?
In Genf sollen die verschiedenen politischen Fraktionen, die sich jetzt bekriegen, zusammenkommen. Das ist zum einen die Exilregierung unter Präsident Hadi, die im März ins Exil in Saudi-Arabien gegangen ist. Dies auf der einen Seite und auf der anderen Seite die von Ihnen bereits erwähnten Houthi-Rebellen, die mit dem ehemaligen Präsidenten Ali Abdullah Saleh, der 2011 während des arabischen Frühlings aus dem Amt gejagt wurde, das ist sozusagen die andere Seite. Und hier versuchen die Vereinten Nationen zu vermitteln, dass es zu einem Friedensplan kommt, der bestimmte Punkte abdecken soll und auf diese Art und Weise wir dann zu einem Waffenstillstand kommen können, aber auch die Kampfhandlungen auf dem Boden zwischen den verschiedenen Fraktionen.
Im Jemen ganz aktuell sieht's aber schwierig aus. Es gibt große Versorgungsengpässe und das ja auch nicht erst seit kurzem. Woran liegt das? Warum ist die Versorgung so schwierig?
Das hat verschiedene Gründe. Am Anfang des Konfliktes, der große Konflikt, der Krieg ist ja ausgebrochen im März, praktisch mit dem Angriff Saudi-Arabiens und einer saudisch geführten Koalition auf die Houthi-Rebellen und die Saleh-Milizen. Und wir haben im Jemen praktisch verschiedene Flughäfen, über die Hilfe ins Land kommt oder über die Güter ins Land kommen und dann verschiedene Häfen. Der Jemen liegt ja zum Teil am Roten Meer, zum Teil am Arabischen Meer und da gibt es verschiedene Häfen, über die Produkte ins Land kommen. Und wir müssen betonen, dass der Jemen zu 90% von Importen abhängig ist. Das heißt, es kommt fast nichts ins Land. Im Süden war das so zum Teil, weil dort Kampfhandlungen in den Städten an den Häfen stattfanden, sodass da zunächst erstmal nichts ins Land kam. Da ist es jetzt so, dass im Juni die Stadt Aden befreit werden konnte von den Houthi-Saleh-Rebellen und dass dort jetzt zunehmend wieder mehr Güter ins Land kommen. Allerdings an dem Rote Meer-Hafen in Al-Hudeid, der mehr oder weniger den gesamten, viel, viel stärker bevölkerten Norden mit versorgt, ist es so, dass der weiterhin unter der Kontrolle der Houthi-Saleh-Milizen ist und dass Saudi-Arabien oder die saudisch geführte Koalition Angst hat, dass Waffen ins Land kommen könnten, die die Houthi-Rebellen unterstützen könnten, weil Saudi-Arabien den Houthi-Rebellen unterstellt, mit Iran alliiert zu sein. Und Saudi-Arabien hat große Angst, dass Waffen über diesen Hafen Hafen ins Land kommen, um die Houthi Saleh-Rebellen oder Milizen zu unterstützen. Und es führt dazu, dass jedes einzelne Schiff, was in Al-Hudaida, in diesem wichtigen Hafen im Roten Meer anlanden soll, kontrolliert wird oder oftmals überhaupt keine Genehmigung kriegt, diesen Hafen anzufahren, und dass deswegen einfach fast überhaupt keine Güter mehr ins Land kommen. Und das hat zu dieser extrem schwierigen humanitären Situation geführt.
Also Rebellen auf der einen Seite, Exilregierung auf der anderen Seite und dazwischen irgendwie die Bevölkerung, die eine ganz schwierige Ausgangssituation hat. Kaum verwunderlich, dass sich viele Menschen auf die Flucht machen aus dem Jemen. Wie sieht da die aktuelle Flüchtlingssituation aus?
Das Problem ist, dass der Jemen ja nicht wie Syrien relativ viele Grenzen nach außen hin hat, eine Nähe zu Regionen, die vielleicht stabiler sind, wo sie hinfliehen könnten. Das Problem beim Jemen ist, dass der ja zu zwei Seiten hin Meer hat und dann große Wüsten, wo sie die Menschen nicht durchgehen können. Nach oben hin Saudi-Arabien, die Grenze, die dicht ist, wo die Menschen nicht über die Grenze kommen können. Und das bedeutet, dass viele Leute einfach im Land selbst geflohen sind. Das heißt, wir haben große Flüchtlingscamps jetzt im Land, die versorgt werden müssen, was aber auch nur dann geht, wenn mit Lebensmittel ins Land kommen, wenn Versorgung ins Land kommt, und zu einem geringeren Teil Menschen, die über die Meeresenge am Roten Meer zum Horn von Afrika geflohen sind. Also wir hatten bislang immer diese Prozesse, dass praktisch Somalis oder Leute aus Eritrea und Äthiopien über den Jemen geflohen sind, um nach Saudi-Arabien zu gelangen. Jetzt haben wir den umgekehrten Prozess, dass Menschen aus dem Jemen ins Horn von Afrika fliehen, weil sie keine Chance auf ein Überleben im Jemen sehen. Aber der Großteil ist praktisch im Land selbst geflohen.
Ja, die Houthi-Rebellen und die Regierungstruppen kämpfen und kämpfen und kämpfen. Kann man absehen, wie sich die politische Lage künftig entwickeln wird?
Das ist sehr, sehr schwer abzusehen. Ich denke, dass alle Parteien sich der Tatsache bewusst sind, dass dieser Konflikt, wenn er weiter andauert, dieses Land in eine Katastrophe führen wird. Einfach weil dieses Land schon von vornherein so arm war, weil nichts ins Land kommt, weil es so unglaublich schwierig ist, die Bevölkerung in diesen sehr, sehr entlegenen Regionen zu versorgen. Aber wir sehen gleichzeitig auch, dass auf beiden Seiten es im Augenblick zumindest immer noch das Ziel gibt, möglichst viel natürlich politisch für sich selbst rauszuholen. Die Exilregierung ist der Meinung, sie muss komplett wieder an die Macht zurückkehren. Darauf werden sich die Houthi-Saleh-Milizen und die entsprechenden Politiker, die damit affiliiert sind, nicht einlassen. Und es wird sicherlich sehr, sehr schwierig, da zu einem politischen Kompromiss zu kommen. Gleichzeitig ist man sich natürlich der Schwierigkeit der humanitären Lage bewusst. Die Exilregierung weiß auch, dass sie zunehmend an Legitimität verliert, wenn sie weiterhin außerhalb des Landes bleibt. Und insofern ist zu hoffen, dass man zumindest kurz- oder mittelfristig, nicht vielleicht direkt in den Gesprächen im Dezember, aber in den nächsten Monaten bei neuen Verhandlungen dann zu einem zumindest erstmal Waffenstillstand kommen kann, damit humanitäre Hilfe ins Land kommen kann, damit wieder Produkte ins Land kommen können und wir auf diese Art und Weise erst einmal das Leid der Bevölkerung etwas lindern können und man dann vielleicht zu einem Kompromiss für die weitere Gestaltung des politischen Prozesses kommen kann.
Bis dahin bleibt die humanitäre Situation im Jemen aber äußerst schwierig. Darüber habe ich mit Marie-Christine Heinze gesprochen. Sie ist Vorsitzende des Center for Applied Research in Partnership with the Orient, CARPO, in Bonn. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.